Sie kennen vielleicht das ikonische Bild eines historischen Boeing-Flugzeugs, eine aluglänzende B-29 Super Fortress, ein viermotoriger US-Bomber, der auf einem Flughafenvorfeld steht. Der Pilot dieses Flugzeugs hat es auf den Namen seiner Mutter getauft, Enola Gay, und dieser Name ist gut unterhalb des Cockpits zu lesen. Dieses Flugzeug ist bis heute die tödlichste Waffe der Welt. Die Enola Gay war nämlich der Bomber, der am 6. August 1945 die erste Atombombe der Welt abwarf auf Hiroshima. Das Foto, das ich gerade erwähnt habe, es gibt mehrere, ist Teil einer weltweiten Erinnerung und hat großen dokumentarischen Wert, genauso wie andere Bilder historischer Errungenschaften. Schwarze Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder eine Soldatin, die als eine der ersten eine Infanterieausbildung absolviert hat. All diese Bilder stehen auf den Websites des US-Militärs und sie sind nach der Amtsübernahme der Trump-Regierung zur Löschung markiert oder sind schon gelöscht. Beim Atombomber hat das wohl mit dem Namen Gay zu tun, ein Begriff, der lustig und fröhlich bedeuten kann, aber eben auch schwul. Und Hintergrund ist wohl der Kampf des US-Präsidenten gegen Diversität, Gleichheit und Inklusion, also gegen Frauen, Schwule, Lesben, Transgender, gegen Minderheiten, im Prinzip also gegen alles, was nicht männlich ist und weiß. Trump schränkt aber nicht nur Rechte ein und streicht Fördergelder, er versucht auch auf diese Weise, die Geschichtsschreibung nachträglich zu verändern. Darüber spreche ich jetzt mit dem Medienwissenschaftler Professor Roland Mayer von der Universität Zürich und der Zürcher Hochschule der Künste. Hallo, Herr Mayer.
Ja, hallo, guten Tag.
Kennen Sie denn weitere Beispiele von Fotos, die die US-Behörden schon gelöscht haben?
Ja, man kommt kaum hinterher. Also es haben sich die Meldungen gehäuft in den letzten Tagen. Also es wurden wohl auch Bilder der Navajo Code Talker gelöscht. Das sind jene Native Americans, die im Zweiten Weltkrieg für die Armee geheime Botschaften verschlüsselt haben, einfach aufgrund ihrer ganz besonderen Navajo-Sprachkenntnisse. Da wurde die Seite allerdings nach Protesten wohl wieder online gestellt. Es wurde eine Website gelöscht, die an einen der Soldaten erinnerte, der auf dem berühmten Bild von 1945 Iwo Jima, die amerikanische Flagge auf dieser Insel, hieß. Das ist ja eines der berühmtesten Bilder aus dem Pazifikkrieg. Und auch dieser Soldat war ein Native American und die Website stand eben dementsprechend unter Verdacht von Diversität und Inklusion. Und es wurde auch eine Seite vom Netz genommen, die an William Carney erinnerte. Das ist der erste schwarze Soldat im Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, eine Ehrenmedaille der Armee erhielt. Und der zum Beispiel wurde im Film Glory von Denzel Washington verkörpert, also wirklich Teil sozusagen der amerikanischen Geschichte. Und das geht, wenn man das verfolgt, wirklich immer weiter und weiter. Und es trifft eben vor allem und sehr gezielt neben Schwarzen und Native Americans auch vor allem Frauen und Transgender-Personen.
Und in Amerika verschwinden ja auch Forschungsergebnisse, also Forschungsanträge werden systematisch durchsucht. Was passiert denn da?
Ja, also wir haben das ja schon erwähnt. Trump hat per Executive Order verfügt, dass man sämtliche Maßnahmen einstellen sollte, die mit Diversity, Equity and Inclusion zu tun haben. DEI, dieses Kürzel, steht ja jetzt sozusagen für diesen Kampf gegen alles, was irgendwie mit Gleichstellung von Minderheiten und marginalisierten Gruppen zu tun hat. Und die verschiedenen Bundesbehörden setzen das jetzt sehr radikal und sehr schnell um. Und da diese Vorgaben offenbar bewusst relativ vage gehalten wurden, erscheint tatsächlich alles verdächtig, eben bis hin zu Forschungsanträgen, in denen zum Beispiel dann Stichwörter wie Trauma, Race, Diverse oder Disability, also Behinderung zum Beispiel, auftauchen. Das sind riesige Kataloge von Stichwörtern, die jetzt sozusagen erstmal dazu dienen, diese Forschungsanträge quasi vorzusortieren und dann im Zweifelsfall alles, ja, abzuwehren, was möglicherweise mit Minderheiten oder marginalisierten Gruppen zu tun hat. Und auch von den Webseiten der Regierungsbehörden verschwindet alles Mögliche, alles, was nur entfernt mit der Sichtbarmachung von Frauen, von Schwulen, von Schwarzen zu tun hat. Und das geht so weit, dass Wörter wie Women oder Girls, Frauen oder Mädchen gar nicht mehr auf den Webseiten zu lesen sein sollen. De facto ist das tatsächlich der Versuch, weiße männliche Vorherrschaft durchzusetzen auf allen Ebenen und mit der radikalen Mittel.
Ja, im übertragenen Sinne erinnert das so ein bisschen an die McCarthy-Ära, ne?
Das ist ein möglicher Vergleich, den man ziehen kann. Da müsste man HistorikerInnen fragen, welche anderen Vergleiche einem einfallen. Aber es ist, wie man es auch aus totalitären Systemen kennt, ein Versuch der Säuberung und der Umschreibung von Geschichte, der da gerade großmaßstäblich stattfindet und eben auch nicht der Umschreibung von Geschichte, sondern auch der Verhinderung und Behinderung von Forschung, der Vernichtung von Wissen. Das ist erschreckend.
Wenn wir jetzt an die Bilder denken, an die Fotos, welche Konsequenzen hatten das für das Bildertraining von KI?
Das ist etwas, was mich jetzt persönlich tatsächlich sehr interessiert, was natürlich ein bisschen spekulativ ist, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass aktuelle KI-Modelle ganz allgemein an allen vermeintlich frei verfügbaren Bildern und Daten aus dem Internet trainiert werden. Und wenn jetzt solche großmaßstäblichen Säuberungen stattfinden, dann verändert das natürlich auch tendenziell die Datengrundlage von künstlicher Intelligenz. Und generative KI, diese Bildgeneratoren vor allem, haben ja ohnehin schon ein massives Problem mit rassistischer und sexistischer Diskriminierung. Die sind Klischeemaschinen, die tatsächlich einfach auch Stereotype sehr, sehr stark wiederholen und verstärken. Aber wenn nun etwa die Geschichte des US-Militärs von allen Bildern gesäubert wird, die nicht einem vollkommen fiktiven Ideal weißer soldatischer Männlichkeit entsprechen, dann kann sich dieser Bias, also diese Verzerrung in den Trainingsdaten sogar noch verschärfen. Und gleichzeitig haben wir ja das Problem, dass jetzt schon KI-generierte pseudohistorische Bilder das Netz fluten und die authentischen Dokumente teilweise verdrängen. Also wir könnten uns vorstellen, dass wir bald nur noch ausschließlich Bilder weißer, extrem maskuliner Männer sehen, sozusagen die US-Militäruniformen anhaben.
Was hat das denn für Konsequenzen, diese Löschaktion, auch für die Gesellschaft und für das Geschichtsverständnis, auch jetzt von nachfolgenden Generationen?
Wir sind ja sozusagen mitten im Geschehen und deswegen ist es schwer abzusehen. Vor allen Dingen, weil auch mir zumindest nicht ganz klar ist, was nur von den Webseiten verschwindet, aber noch in digitalen oder auch analogen Archiven auffindbar ist und was es vielleicht auch tendenziell ganz verloren gehen kann. Das ist mit der derzeitigen Geschwindigkeit, die wir beobachten können, kaum absehbar. Aber wie gesagt, hier wird, wie das in totalitären Systemen auch zu beobachten ist, Geschichte umgeschrieben. Aber wir können dem quasi in Echtzeit zuschauen. Und das Ziel ist eben eine Geschichte, die von weißen heterosexuellen Männern handelt und geschrieben wird und der alle anderen höchstens als Staffagefiguren sozusagen auftauchen. Und insbesondere bei Transpersonen, die ja ein Hauptziel der Maßnahme sind, bereitet im Grunde diese Unsichtbarmachung der Bilder auch die ganz konkrete Verfolgung vor, die ja bereits im Gange ist.
Wie nachhaltig sind denn diese Schäden, die Trump da gerade anrichtet?
Ich denke, das ist für mich zumindest aus der Entfernung schwer einzuschätzen. Es gibt zumindest Versuche der groß angelegten Datensicherung, die hoffentlich das zumindest sichtbar machen, was jetzt auch im Augenblick verschwindet. Also man könnte daran denken, an das Internet Archive zum Beispiel, was da großartige Arbeit leistet. Ein weiteres Beispiel wäre das Data Rescue Projekt. Da sind viele freiwillige Online-Aktivistinnen, aber auch BibliothekarInnen, ArchivistInnen aus dem akademischen Kontext, Archiv, um wirklich in Echtzeit Daten zu löschen und auch die Löschungen zu dokumentieren. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es eine Initiative Safeguarding Research and Culture, die wird von einem jungen Berliner Historiker vorangetrieben, Henrik Schönemann. Das sind alles Initiativen, die versuchen, digitales Kulturgut, und darum handelt es sich ja im Grunde, möglichst dezentral dauerhaft zu sichern. Und solche Initiativen könnten zumindest das Schlimmste verhindern, scheint mir.
Ich habe mal gehört, das Internet vergisst eigentlich nichts. Ist das so?
Das Internet vergisst ständig und dauerhaft und sehr grundlegend. Aber ist es tatsächlich, glaube ich, sehr schwer abzusehen, was tatsächlich vergessen wird und was auch bewahrt wird. Und wie gesagt, solche Initiativen wie das Internet Archive, das es ja schon seit den 90er Jahren gibt und die dazugehörige Wayback Machine, die vielleicht manche kennen, mit der man Webseiten, die schon lange vom Netz gegangen sind, wieder aufrufen kann, die versuchen, so ein historisches Gedächtnis zu bewahren. Aber zum Beispiel im Internet Archive ist das Problem, das sitzt letzten Endes in Kalifornien. Also die Server sind dort angesiedelt und die sind natürlich im Zweifelsfall auch möglicherweise Opfer oder Ziel von solchen Maßnahmen. Deswegen versuchen die, und ich glaube sogar schon seit 2016, seit der ersten Trump-Wahl, ihre Server in Kanada zu spiegeln, um sozusagen dem Zugriff der US-Regierung dann möglicherweise zu entgehen. Also es gibt ein Langzeitgedächtnis, aber es gibt auch massives Vergessen.
Es wäre meine Frage noch gewesen, wie es denn mit diesen Gegenarchiven aussehen muss, also wo die angedockt sein müssen, damit sie sicher sind.
Ich denke sozusagen, wir merken gerade, dass die Rede von der Cloud zum Beispiel, also der Idee, dass Daten irgendwo in einem unbestimmten, räumlich folglich unklaren Ort sich versammeln und es darüber hinwegtäuscht, dass es natürlich sehr konkrete Datenspeicherplätze und Serverstandorte gibt und dass die dann sozusagen auch Jurisdiktionen und politischen Zugriffen ausgesetzt sind. Und die Frage ist, die sich schon stellt, ist genau, wo solche Initiativen dann verortet sind, wo sie ihre Daten speichern. Und da scheinen die USA inzwischen kein sicherer Ort mehr zu sein. Deswegen ist natürlich eine dezentrale Sicherung und auch eine in Europa vielleicht durchaus etwas, was man als Gebot der Stunde ansehen kann.
Sagt der Medienwissenschaftler Professor Roland Meyer. Ich habe mit ihm gesprochen über die Auswirkungen der Datenlöschaktionen unter Donald Trump. Herzlichen Dank, Herr Professor Meyer.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.